Am Freitagabend, liebe Geschwister, uns soll ja niemand richten über Festzeiten, Neumonde, Sabbate, Speise- und Trankvorschriften, die alle nur ein Schatten der zukünftigen Heilstaten Gottes sind. Der Körper aber, der diese Schatten wirft, ist der des Christus. Aber der eine hält einen Tag vor dem anderen sind alle Tage gleich, spielt das vor Gott, unserem Gott und Vater, dem Vater Jesu Christi, eine Rolle? Nö, gar nicht. Aber die Satzungen für Israel, die hat Gott nun einmal genehmigt, obwohl er kein Wohlgefallen daran hat. Gibt es so etwas? Kann man etwas für gut finden, dass es geschieht, ohne dass man Wohlgefallen daran hat? Sehr einfach. Ich wiederhole. Meinen Söhnen und Enkeln gegenüber habe ich mir erlaubt, gelegentlich den einen oder anderen übers Knie zu nehmen. Wisst ihr, was das heißt? Die Jungmannschaft heute weiß nicht mehr, was das heißt. Ich habe das nur für gut gefunden. Und nicht nur einmal hat mir einer der Söhne dafür gedankt. Aber wohlgefallen hatte ich keines dran. Und eine vollkommene Sache war es auch nicht. Wir sollen ja unterscheiden lernen, welche Dinge nur dem guten Willen Gottes entsprechen. Die Dinge im Vorhof, denen hat Gott kein Wohlgefallen. Metzgerarbeit. Blut fließt, Fleisch wird geschlachtet, Feuer brennt. Wohlgefällige Dinge sind im Heiligtum dargestellt und vollkommene erst im Allerheiligsten. Und nun, dürfen wir in der Freiheit und der Stellung der Gnade, die uns geschenkt ist, dass unser Leben Christus in uns, unser neuer innerer, verborgener Mensch, den Gott mitten in unserem alten Menschen gezeugt und hat geboren werden lassen, ist dieses unser Leben mit Christo verborgen in Gott. In einer so realen Weise, glaubensmäßig natürlich nur zu erfassen, in einer so realen Weise, dass Paulus staunt, den Kolossern noch schreiben zu müssen, ihr benehmt euch ja noch, als lebtet ihr noch in dieser Schöpfung, in dieser Welt, in diesem Kosmos. Sinnet doch auf das, was droben ist, wo Christus ist. Trachtet nach dem, was da droben ist. Dort ist doch unser Bürgertum. Dort sind wir doch zu Hause. Mitten in dem Licht, wo sonst niemand zukommt, sind wir hineinversetzt. Wir sind versetzt mitten in die unausforschlichen Schatzkammern der Weisheit Gottes, des Geheimnisses Gottes. Wie sollen wir über etwas sinnen können, was wir gar nicht kennen, keine Ahnung haben? Nach etwas trachten ebenfalls? Antwort: Die Ordnungen des Hauses Gottes, Stiftshütte, Tempel Salomos, Tempel Ezekiel, der allerdings erst im tausendjährigen Reich stehen wird, sind bis in alle Einzelheiten nach Material, nach Form, nach Farbe, nach Gewicht, nach Zahl, nach Bestimmung der Handlungen und. Alles Schattenrisse, Modelle genau für die für uns unsichtbaren Gotteswerte. Alle. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, von denen die Liebe die größte ist, sind vorerst mit den uns gegebenen Sinnen von unserer leiblichen irdischen Gebot an, nicht möglich sehen, verstehen, fassen zu können. Der Glaube und die Hoffnung und die Liebe, die uns in Christo Jesu geschenkt sind, beginnen erst dort, wo unsere Sinne, naturmäßig gegeben, vollständig unfähig sind, hier antreten zu können. Wie viel vernimmt denn der Mensch, so wie er in diese Welt geboren wird, vom Geiste Gottes? Wie viel? Gar nicht. Bitte, nur Quittung. Genügt. Nun darf aber Paulus schreiben, wir, die Gottes Gerechtigkeit geworden sind, ohne Gesetz und ohne Werke, einfach durch das Werk Gottes, das er auf Golgatha vollbracht hat, sind wir von einem Augenblick zum anderen in göttliche Gerechtigkeit und göttliche Vollkommenheit als Kinder Gottes, Söhne Gottes, ob Mann oder Weib, hineingezeugt und hineingeboren worden. Und darf nun schreiben, wir in dieser einmaligen Stellung, mit Christo verborgen in Gott, wir wissen, dass das Gesetz von Gott aus beurteilt geistlich ist. Das wissen wir. Ich aber, fährt Paulus weiter, bin ja fleischlich gesinnt, unter die Sünde verkauft. Mich kann der Buchstabe des Gesetzes, und zwar genau so, wie es die heiligen Engel gut meinen, angeordnet haben, dieses Gesetz, nur verfluchen und verdammen. Und dem Satan überliefern. Wer Seele sündigt, die muss sterben, kommt ohne weiteres in die Gewalt Satans, in die Gewalt des Gegners. Eigenartig. Gott, unser Gott und Vater, hätte das ihm nicht wohlgefällige Gesetz, das er nur für gut gefunden hat, als Zuchtrute für kurze Zeit auf sein geliebtes Volk Israel zu legen, hätte er auch deshalb nie genehmigt, wenn er nicht gleichzeitig darüber gewacht hätte, dass jeder Antrag zu diesem Gesetz von Seiten heiliger Engel genau dem entsprochen hätte, was er in seiner Liebe und Voraussicht schon vor Grundlegung der Welt mit seinem Sohn Jesus auf Golgatha zu tun gedacht hat. Wenn das Gesetz bestimmt, an jenem Tage sollt ihr, hohen Priester, ein Lamm schlachten ohne Fehl, konnte Gott das genehmigen. Aber nicht, weil er Freude hat am Schlachten von Lämmern, sondern weil genau die gleichen Buchstaben stimmen auf wen und was für ein Geschehen. Waren es hohen Priester, die das Lamm Gottes geschlachtet haben auf Golgatha? Stimmt's. Aber nur an einem Tage, an jenem Tage, sollt ihr, hohen Priester, ein Lamm schlachten ohne Fehl. Stimmt das, was auf Golgatha geschehen ist? Verstehen wir jetzt, warum Gott diese Dinge genehmigt hat? Weil er die weisen Engel in ihren eigenen Augen, die meinten es gut, ihnen schon längst erklärt hatte, durch Hiob, auf seinen heiligen Engeln liegt er Irrtum, sogar Torheit vorlassen. Gut gemeint, eifern für ihren Gott, nach Heiligkeit, Gerechtigkeit und Gut sein. Das Gesetz ist genauso heilig, gerecht und gut, wie die das Gesetz anordnenden Engel. Beide wissen aber nicht von Liebe und Barmherzigkeit. Das ist die Sache. Wir lesen bei Paulus, das Gesetz verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit. Jetzt dürfen wir aber gleich umschalten auf die uns gegebene zusätzliche Gnade, obwohl wir lesen, ich glaube in Römer 3, so sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. fährt Paulus im gleichen Atemzug weiter, aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Was sollen die bezeugen? Das heißt, wenn wir jetzt in Christo das Gesetz und die Propheten, das Alte Testament lesen, wir, dann haben wir es auf unserer Ebene erst dann richtig verstanden, wenn das ganze Gesetz und die Propheten uns bestätigen, dass wir ohne Gesetz und ohne Propheten Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Das lässt Gott das Gesetz und die Propheten uns sagen. Oh, so etwas. Gibt es so etwas? Es gibt noch mehr solche wunderbaren Dinge, die Gott uns geschenkt hat, verstehen zu können, erkennen zu können. Und nun heute Abend, endlich, noch kurzes persönliches Zeugnis von, zwei Fehlzündungen von mir. Das macht sich ganz gut. Ihr habt vielleicht ein Gerücht gehört, dass mein Arm da irgendwie seit 2,5 Monaten schon wehtut. Vom Schulterblatt bis da nach vorn. Aber kommt so langsam wieder. Was ist passiert? Ich war Ende Januar Langensteinbacher Höhe und hatte gerade noch am Mittwochabend, wo auch die Hausfamilie dazukommt, meinen letzten Dienst, abends 7:30 Uhr. Ich sitze in meinem Zimmer am Fenster, am Schreibtisch, hatte meine Notizen, gucke an die Uhr, noch 2 Minuten. Ich löste das Lämpchen ab am Schreibtisch, jetzt ist stockdunkel im Zimmer. Und der Architekt, der das alles gebaut hat, ne, hat vergessen, dass unterwegs vom Schreibtisch bis an die Tür so eine kleine Truhe aus Hartholz ist. Just wie ich bin, hopp, rum und ein Hechtsprung über die Kiste. Und weil es dunkel war, musste ich mich einfach fallen lassen, wie es der Herr genehmigt hat. Ich schreie auf, eine Schwester geht gerade vorüber im Flur, kommt rein und hilft mir auch auf, ich stehe so da, probiere, Notizen auch in der Hand, im Saal, der Vortrag beginnt, Punkt, 7:30 Uhr, und ich merke die ganze Versammlung nichts von allem. Und die Geschwister alle haben auch nichts gemerkt. Bruder Meier habe ich noch zum gleichen Rotwein eingeladen, habe ich gefunden, ja, so ein bisschen wehtun, das geht auch noch. Gut, dann habe ich es ihm erzählt und sagt er, du, aber wenn du dann im Bett liegst, dann kannst du was erleben. Ja. Und seitdem habe ich allerhand erlebt, 2,5 Monate lang. Also was ist geschehen? Bruder Muhl, du hast uns seit Jahrzehnten Weisheit Salomos verkündigt, ermahnend, unter anderem immer wieder gesagt, das Wort angeführt, wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl.
Das war Theorie.
Eben, ja, das war leider nur Theorie. In der Praxis habe ich versagt. Ne? Wäre ich schön sachte weiter, ja, dann wäre das gegangen. Dann hätte ich um die Kiste herumgehen können. Ne? Dann noch. Erstens und zweitens steht geschrieben, was ich immer wieder bezeugt habe, wer im Lichte wandelt, stößt nicht an. Ne? Also wollt ihr von so einem davon noch weiter etwas hören?
Ne? Aber sicher.
Ja. Heute Abend Thema: Leidensstationen Jesu. Am 14. Tage ab Neumond. Während des Rüsttages in Jerusalem. Leidensstationen Jesu. Da gibt es ja in katholischen Gegenden ganze Wegstrecken, wo immer eine Leidensstation nach der anderen von Jesus bildlich oder figürlich sogar dargestellt ist. Das brauchen wir nicht. Die erste Orientierung hierzu, kurze Repetition, die nötig ist, in 3. Mose 23. 3. Mose 23. Das sind die Festordnungen Israels. Wir halten uns jetzt nicht da lange auf, sondern lesen Vers 4. Das sind die Feste Jehovas, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt zu ihrer bestimmten Zeit. Im ersten Monat, am 14. des Monats, zwischen den zwei Abenden, ist Passa den Jehova. Und am 15. Tage dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Jehova. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes essen. Am ersten Tage soll euch eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Und ihr sollt Jehova ein Feueropfer darbringen, 7 Tage. Am 7. Tage ist eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Liebe Geschwister, ich habe jetzt das bewusst etwas litaneimäßig gelesen. Fast ohne jede Betonung. Und lese jetzt wie folgt. Dies sind die Moadim Jehovas. Und dieses Wort Moadim, haben wir gelernt, steht dort vorne auf dem ersten Blatt der Bibel. Eine der Zweckbestimmungen vom Gang von Sonne, Mond und Sternen. Wo die Elberfelder übersetzen, sie seien für bestimmte Zeiten. Sie seien zu Moadim, also der Gang von Sonne, Mond und Sternen, bilden die Zeiten und Zeitpunkte Gottes, nach welchen sich die Feste Gottes richten, die er im Gesetz dem Volke Israel übergeben hat, zu beobachten. Moadim. Das hebräische Wort für unser deutsches Wort Zusammenkunft, Versammlung. Griechisch Synagoge. Wissenschaftlich Konferenz. Was haben die Lehrer noch für Zusammenkünfte oder die Kirchenräte? Konferenz und Kongresse und wie die Dinge alle heißen. Das sind alles die Begriffe Zusammenkünfte. Das heißt, wenn am Himmel Sonne, Mond und Sterne gewisse Zusammenkünfte astronomisch Konstellationen vollziehen, in besonderer Weise, dann hat das immer eine göttliche Bedeutung, aber nicht nach System Astrologie, bitte, ja nicht, sondern nach System Weisheit Gottes durch sein Wort Gottes. Ich lese jetzt also. Das sind die Moadim, das heißt von Sonne, Mond und Sternen bestimmten Zeiten, heilige Versammlungen, die ihr ausrufen soll zu ihrer Moadim oder Moad. Und wir sehen jetzt diese Zeigerstellung am Originalchronometer unseres Gottes aus am Himmel, Sonne, Mond und Sterne. Ich lese weiter. Im ersten Mondumlauf, nicht Monat, am 14. Tage ab Neumond, steht im Hebräischen, am 14. Tage ab Neumond, zwischen den beiden Abenden ist Passa dem Jehova. Ein Tag später, am 15. Tage dieses Mondumlaufes, ist das Fest der ungesäuerten Brote, dem Jehova. 7 Tage, also genau wieder ein Mondviertel lang, sollt ihr ungesäuertes essen. Und am 7. Tag, wenn ein Mondviertel erreicht ist, dann sollt ihr wiederum ein großes Fest, einen großen Sabbat feiern. Aha. Dazu nun nur noch ein Wort, das uns das kräftig bestätigt. Psalm 81. Psalm 81. Vers 3. Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Haben wir das schon gelesen? Überlesen. Und nun ist es so, dass an diesem Tage, Rüsttag der Juden, von einem Sonnenuntergang, an welchem der 14. Tag ab Neumond begann, was ist am 14. Tag nach Neumond am Himmel sichtbar? Vollmond. Vollmond. Hat mich einmal eine Schwester gefragt, du, Bruder Muhl, was ist das? Hat mir eben jemand gesagt, immer am Karfreitag stehe der Vollmond am Himmel. Ist das Aberglaube oder okkulte Sache? Sage ich, nein, das ist biblische Grundordnung, göttliche Ordnung. Die Christenversammlung damals im Kongress oder Konferenz oder wie sie hieß, zu Nicäa, die haben Folgendes bestimmt nach dieser Bestimmung, haben sich nicht genau daran gehalten, aber mal grundsätzlich, immer am ersten Vollmond nach Tag- und Nachtgleiche. Oder bei, nein, nach Frühlingsbeginn. Immer am ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn ist der folgende Sonntag Ostern. Haben die Christenväter, also was, 200-300 Jahre nach Christus, so bestimmt. Deshalb verschiebt sich ja unser Karfreitag-Osterfest nicht immer, jedes Mal ein wenig während einem Monat. Nicht? Verschiebt sich nie im Sommer und nie im Winter, sondern frühestens ungefähr Mitte März, spätestens ungefähr Mitte April. Nicht? Weil Sonne und Mond sich jedes Jahr da anders verhalten. Gleichzeitig haben wir hier einen Hinweis auf die Frage, ja was ist das? Karfreitag soll Christus bekreuzigt und gestorben sein. Dann kommt eine Nacht und ein Tag und noch eine Nacht. Wo sind die drei Tage und die drei Nächte? Altes Testament Vorbild, Neues Testament von Jesus bezeugt, ganz klar. Antwort: Unser Karfreitag und unser Osterfest stimmt zeitlich nicht nach Gottes Ordnung. Das ist eine Satzung der Christenväter von damals. Sich, soweit es ihnen passte, sich an die göttlichen Normen angelehnt haben. So ist die Situation. In Wirklichkeit liefen die normalen Sabbate in diesen schweren Tagen Jesu normal. Jeder siebte Tag blieb ein Sabbat. Aber ein Jahr fiel nun der 14. Tag, wo die Lämmer bereitgestellt wurden, Passa gefeiert wurde. Einmal, ich sage es mit unseren Wochentagen, auf einen Dienstag, ein anderes Jahr auf einen Donnerstag, ein anderes Jahr direkt auf einen gewöhnlichen Sabbat und so weiter. Drum lesen wir im Neuen Testament nicht am ersten Tag der Woche, wie auch unsere treue Elberfelder übersetzt haben, sondern an einem der Sabbate. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass er uns heute das die genaue Situation der Tage und der Wochentage vollständig entzogen hat, um das Wissen. Sonst würde noch Krieg geführt um solche Dinge. Also, kleine Vororientierung, und jetzt darf ich bezeugen, ich habe hier, was ich immer haben muss, eine kleine Handskizze für mich gemacht, den ganzen Ablauf des 14. Tages nach Neumond, während der Vollmond nachts die ganze Situation beherrschte. Deshalb Thema Leidensstationen Jesu. Während der 2x12 Stunden, zuerst 12 Nachtstunden und dann 12 Tagestunden, läuft der 14. Nisan ab. Und an diesem Tage, schon tags zuvor und tags nachher, standen Sonne und Mond genauso am Himmel Und genau nach Stellung von Sonne und Mond geschahen die Einzelheiten im Leben Jesu in seinen Stationen seiner besonderen Leiden. Das sind Ordnungen, liebe Geschwister, an denen kein Engel und kein Mensch, kein Geschöpf auch nur das Geringste ändern kann. Originalchronometer Gottes, Gang von Sonne, Mond und Sternen, um seine Zeiten zu bestimmen und seine Feste festzuhalten, zeitlich. Und nun. Der 13. Tag des ersten Monats in Israel, noch ist zu bemerken, dieser erste Monat in Israel ist der erste Mondumlauf von Neumond zu Vollmond und wieder zu Neumond, der erste Mondumlauf, der erste Monat, sagen wir leider, für das religiöse Jahr Israels, für die geistlichen Ordnungen. Währenddem der jetzige Staat ja eigentlich nur was für ein Neujahr feiert, im siebten Mondumlauf ist da auch etwas bestimmt. Ja. Bei Neumond, wenn der Mond sechs Mondumläufe um die 12 Sternbilder vollzogen hat, nach dem ersten Mondumlauf, wo dann am 14. Tage Passa war und ungesäuerte Brote, 6 Monate Mondumläufe sind abgelaufen, es kommt der erste Neumond des 7. Mondumlaufes, Posaunenfest in Israel. Neujahr. Die nächsten 12 Mondumläufe, Neujahr im Herbst in Israel für die politischen Ordnungen in Israel. Israel hat von Gott 2 Jahresumläufe zugeteilt bekommen, die sich je um 6 Einheiten überschneiden. Haben wir es ein wenig verstanden? Also 2 Jahresanfänge. Jetzt handelt es sich um den Jahresanfang Gottes für Israel im Frühjahr, erster Mondumlauf. Und von da ab, Passa an einem Tage, dem 14. bei Vollmond. Neumond, Vollmond haben wir jetzt gehört. Das gäbe eine ganze Bibelkonferenz. Diese Dinge, Stellung von Sonne und Mond zueinander und den Sternen, näher anzusehen, diese Ordnungen liefen am Chronometer Gottes ganz genau, markierten die einzelnen Leidensstationen Jesu. Der 13. Nisan läuft ab bei Sonnenuntergang am Ende des 13. Tages. Die Sonne geht unter. Für uns ist es 18 Uhr, in Israel ist es 0 Uhr. Da beginnt ein neuer Tag bei Sonnenuntergang. Kurz vorher war Judas bei den hohen Priestern, bekam die 30 Silberlinge. Jesus findet sich zusammen mit seinen Jüngern, wäscht ihnen die Füße. Es kommt die Stunde, wo die Jünger fragen, Herr, sollen wir dir das Passa bereiten? Er gibt die Anordnung. Wie wir sagen, das Abendmahl findet statt. beim Übergang von 13. zum 14. Nisan, direkt nach Untergang oder beim Untergang der Sonne, darf ich schnell suchen, damit wir es gesehen haben. Wahrscheinlich wieder 3. Mose. Ihr sollt Passa feiern beim Untergang der Sonne. Untergang der Sonne beendet den laufenden Tag. Also in dem Fall jetzt den 13. Nisan. Beendet den Abend des 13. Nisan. Ist gleichzeitig der erste Zeitpunkt vom 14. Nisan, vom Abend des 14. Nisan. Verstehen wir jetzt, ihr sollt Passa feiern zwischen den beiden Abenden. Verstehen wir? Bis Sonnenuntergang gehört der Abend, den Tag vorher, und nach Sonnenuntergang ist ein Abend, der schon den nächsten Tag gehört. Gewaltiges Orientierungszeugnis für uns einmal. Ich stelle die ganz dumme Frage, liebe Geschwister, wird es in der Welt nach Sonnenuntergang immer heller oder immer dunkler? Gell, Bruder Mohl, hast du selber gesagt, eine ganz blöde Frage. Warum? Wie lange wird es dunkler nach Sonnenuntergang? Biblisch 6 Stunden, das sind 2 Nachtwachen. Und eine Nachtwache, haben wir gelernt, ist wie lang vor Gott? 1000 Jahre. Das heißt auf Deutsch für uns heute, nach Golgatha, Untergang der wirklichen Sonne, unserer Sonne der Gerechtigkeit, Christus, müssen zuerst einmal 2000 Jahre 2 Nachtwachen vergehen. Vorher kann er nicht wiederkommen. Denn was steht geschrieben? Erst um Mitternacht ein Geschrei. Und nach 2 Nachtwachen ist Mitternacht. Nichts zu machen. Also wenn wir als Maximaltoren bezeichnet werden und die Frommen, die warten heute noch nach 2000 Jahren auf die Wiederkunft dieses Jesus von Nazareth. Ne? Ja. Die Dummen, die ganz Dummen. Ne? Dann sagen wir, wenn er vorher gekommen wäre, dann würde die Schrift nicht stimmen. Judas hat bereits die 30 Silberlinge. Ich darf sagen, wie er gedacht hat. Nein, wie die Schrift das mitteilt, indem wir neutestamentliche und alttestamentliche Aussagen, die sich gegenseitig erwähnen, uns belehren. Judas hat mit den anderen Jüngern x-mal erlebt, immer wollten sie unseren Herrn steinigen, greifen oder über den Felsen hinabstürzen. Das hat er immer gemacht. Ruhig durch sie mitten hindurch geschritten und keiner wagte, ihn anzutasten. Judas hat damit gerechnet, wenn ich die 30 Silberlinge habe, der arme Mann war silberliebend, steht geschrieben. Das war seine Schwachheit. Von uns kein einziger von uns. Deshalb dürfen wir alle Steine auf den Judas werfen. So. Er war silberliebend und noch ein Dieb. Ja. Und was hat Jesus getan? Hat diesem Dieb und diesem silberliebenden Jünger die Kasse anvertraut. So. Wenn ich die Silberlinge habe und sie dann kommen nachts und meinen Herr greifen wollen, dann geht er wieder still und ruhig mitten durch sie hindurch und wir mit ihm. Es ist gar nichts weiter passiert. Aber Judas wusste nicht. Wusste nicht. Das geschrieben steht, wenn du, mein Freund, das mir gegenüber tust, mich mit einem Kuss verrätst, dann kann ich nicht Nein sagen. Dann lasse ich an mir das vollziehen, was sie wollen. Weil du es bist. Genug, ich spreche hier ab.
Petrus, der Felsens das. Petrus sagt, dass dem Judas das Los zugefallen ist.
Ah, also, er weist auf das rückblickende Zeugnis Judas kurz vor Pfingsten oder am Pfingsten hin. Wie er die Frage Judas nicht behandelt hat, sondern durch den Heiligen Geist, aus dem Munde Davids und so weiter. Hierher, die Sonne ist untergegangen. Jesus feiert, wie wir sagen, das Abendmahl mit den Jüngern. Die erste Nachtwache des 14. Nisan hat zu laufen begonnen. Gleichzeitig ist das der Beginn, der 14. Nisan ist gleichzeitig der Rüsttag der Juden. Bestehend erst aus einer Nacht von 4 Nachtwachen oder 12 Stunden, dann Sonnenaufgang und dann 2x6 Stunden Tag und dann wieder Sonnenuntergang. Während nun die Sonne untergeht, blutrot im Westen, steigt im Osten gleichzeitig am Horizont der Vollmond blutrot auf. Die Sonne sinkt für jeden Beobachter von der Erde tiefer, während der Vollmond ständig höher steigt und Punkt Mitternacht die ganze Situation beherrscht. Die Sonne, Zeichen für Christus, der Mond, Zeichen für den Beherrscher der Finsternis, für Satan. Ich darf das nur kurz erwähnen. Punkt Mitternacht beherrscht der Vollmond die Situation über Jerusalem. Wo ist Jesus um Mitternacht? Da haben sie ihn in Gethsemane dann gefangen, weggeführt und nach dem Hannas, einem der hohen Priester, und von Hannas zu Kaiphas geführt. Also Gefangennahme bald nach Sonnenuntergang. Und dann schleppten sie ihn zum ersten hohen Priester Hannas und von Hannas zu Kaiaphas um Mitternacht. Ist da etwas passiert mit Petrus? Herr, und wenn ich alle verlasse, ich verlasse dich nicht. Der Hahn wird dreimal krähen und du hast mich dreimal verleugnet. Erste Nachtwache. Herr, ich folge dir, wohin du willst. Er folgt ihm tatsächlich. Wir wissen, er kommt in den Hof dieses einen hohen Priesters. Eine Magd. Ha, du bist ja auch einer von denen. Ich schwöre, ich kenne diesen Menschen nicht. Mit einem Eidschwur. Schon wusste er, was der Herr ihnen einmal gesagt hatte. Wer mich verleugnet nur vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und was bedeutet der Eidschwur vor einem Menschen? Da gibt es nichts anderes, als was ich jetzt mit einem Eid beschworen habe. Genügt, ich kenne diesen Menschen nicht. Mit einem Eide besiegelt. Darf ich die Frage stellen und offen lassen? Welcher Fehltritt war vor Gott größer, der von Judas oder der von Petrus? Wir lassen die Frage offen, aber die Frage habe ich gestellt. Es ist Mitternacht. Der Vollmond beherrscht die Situation. Stimmt's, was da unten jetzt geschieht? Mitternacht bedeutet, die zweite Nachtwache ist vorbei. Beim Übergang der Nachtwachen traten immer die römischen Legionäre die Wachtablösung an. Sonnenuntergang, Anfang. Nachts 9 Uhr, erste Wachablösung. Mitternacht, zweite Wachablösung, Mitternacht. Petrus wagt sich weiter hinein um Mitternacht. Vollmond, alles sichtbar. Römischen Kriegsknechte haben ein Kohlenfeuer angezündet. Er tritt an das Kohlenfeuer heran und wärmt sich. Wärmt sich am Kohlenfeuer der römischen Kriegsknechte. Und schon wieder, du bist auch einer von denen. Kenne diesen Menschen nicht. Und schon kräht der Hahn zum zweiten und dritten Mal. Dann wissen wir, oh, Petrus hinaus und weint bitterlich. Mitternacht. Alles unter der Herrschaft des Zeichens des Fürsten der Finsternis, Satans. Der Vollmond neigt sich, wird morgens 3 Uhr, da ist das geschehen, nicht? Der Hahn kräht wann? Beim Übergang von der dritten zur vierten, letzten Nachtwache. Morgens 3 Uhr. Da ist die Verleugnung geschehen. Morgens 3 Uhr geht auch der Morgenstern auf, der den kommenden Tag ankündet. Die vierte Nachtwache läuft. Jesus steht auf dem Prätorium vor Pilatus. Die Sonne geht auf, der Mond geht unter. 12 Tagesstunden brechen an. Das Verhör und die Verurteilung Jesu findet statt während den 3 ersten Morgenstunden. Von Sonnenaufgang. Morgens für uns 9 Uhr wird das Kreuz aufgerichtet. Hebräische Zeit, erste Stunde bei Sonnenuntergang, Mitternacht ist die 6. Stunde, Sonnenaufgang ist die 12. Stunde. Bitte Kassette wenden. Gleichzeitig die 1. Stunde des Tages. Wir lesen also, das Kreuz wurde aufgerichtet um die 3. Stunde des hellen Tages. So zählt der Hebräer. Wird das Kreuz aufgerichtet um die 3. Stunde. Die Sonne steigt höher. Die Sonne erreicht um Mittag um die 6. Stunde ihren Höhepunkt. Und was geschieht jetzt? Jetzt, wo die Sonne ihre Herrschaft erreicht hat oder hätte jetzt, lässt Gott was geschehen? Nicht eine Sonnenfinsternis, sondern er verfinsterte die Sonne. Ist das ein Unterschied? Ein Astronom oder einige wollten einmal den Tag und die Zeit der Kreuzigung bestimmen nach was? Nach einer Sonnenfinsternis über Jerusalem. Wunderbare Torheit. Warum? Finsternisse können ja nur bei Neumond geschehen, wenn der Mond sich vor die Sonnenscheibe stellt. Passa, Schlachten des Lammes, aber ist bei Vollmond. Da ist der Vollmondbeherrscher als Zeichen der Beherrscher der Finsternis, genau in Oppositionsstellung, Widerspruchstellung maximaler Art gegen das Licht der Welt. Stimmt das? So ist die Situation. Gott ließ hier die Sonne direkt ihr Licht verlieren. Wie lange? Vom hohen Mittag. Da hätten sie den Herrn Jesus auf den Thron Davids erhöhen sollen. Das war die Stunde. Und der Feind brachte es fertig, so wie er den Juden gesagt hat, wir haben Abraham zum Vater, quittierte er mit den Worten, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. So ist die Situation. Brachte es der Beherrscher der Finsternis fertig, ihn anstatt auf den Thron Davids erhöhen zu lassen von den Juden, ihn an den Schandpfahl zu erhöhen, gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Und so ließ sich der Heilige Gottes, der von keiner Sünde wusste, am hellen Mittag wird die Sonne untergehen, ihr Licht verlieren. Steht alles im Gesetz geschrieben. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben, hat ein hoher Priester gesagt. Voll Gift und Galle gegenüber Jesus. War er aber ein Prophet bis auf den letzten Buchstaben? Ja. Wir haben ein Gesetz. Von Neumond und Vollmond und Stellung der Sonne, Verfinsterung der Sonne und was da alles geschrieben steht, bis und mit. Ihr sollt den ans Holz gehängten, gewisslich spätestens beim Sonnenuntergang beim nächsten, vom Kreuz herunterholen, vom Holz herunterholen und mit Steinen bedecken oder begraben. Ist so geschehen mit bei Jesus? Bitte schön. Vom hohen Mittag, 6 Uhr hebräisch, 12 Uhr bei uns, bis nachmittags 3 Uhr, 9. Stunde der Hebräer, hing Jesus am Kreuz, währenddem, also die zweiten 3 Stunden, nicht? Während 3 Stunden zuerst, zeigt die Sonne höher bis zum Höhepunkt, dann wird sie verfinstert, 3 Stunden lang, bis nachmittags 3 Uhr. In den ersten 3 Stunden, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weib, das ist dein Sohn, das ist deine Mutter. Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reiche kommst. Wahrlich, ich sage dir, heute, du wirst mit mir, oder du wirst heute mit mir im Paradiese sein. Um die Mittagszeit. 3 Stunden verfinstert, schrecklich. Erdbeben, schreckliche Erdbeben, dass die Felsen zitterten und so weiter und so weiter. 3 Stunden lang. Nachmittags 3 Uhr, hebräisch um die 9. Stunde, leuchtet die Sonne wieder auf. Wie geschrieben steht, um den Abend wird es Licht werden wieder. Leuchtet die Sonne wieder auf, aber neigt sich unweigerlich dem nächsten Untergang zu. Stimmt's? Neu aufleuchtend noch einmal. 9. Stunde, was heißt denn das? Was ist denn 9? Die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede. Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Wie heißt es noch? Glaube oder Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Hat Jesus diese Frucht des Geistes oder diese jetzt, kann er die jetzt bringen, dass Gott nur noch lieben darf? Freuen, alle Zeit. Liebe, Freude, Friede. In der Frucht des Geistes ist auch keine Erinnerung und kein Geruch oder Duft von irgendetwas, was mit Gericht oder Unbarmherzigkeit oder Zorn oder Geschrei oder Tod oder Verdammnis oder das etwas zu tun hätte. Stimmt's? Um die 9. Stunde. Frucht des Geistes für eine ganze verlorene Schöpfung ist jetzt gesichert. Um die 9. Stunde. Ein Feigling, ein hoher Rat, geachtet von jedermann in Jerusalem, namens Josef von Arimathea, war das ein von allen Juden geachteter hoher Rat. Aber warum wage ich den Feigling zu sagen? Weil sofort was gesagt wird. Er war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Ja. So. Jetzt hängt der am Holz. Nach dem Gesetz. Genau zu der Stunde. Sonne und Mond. Gleichzeitig hängt noch einer am Holz. Wie heißt der? Judas. Wie hat Jesus den ihn küssenden Judas angeredet? Freund, wozu bist du hergekommen? Hat Jesus etwa geheuchelt, als er ihn Freund oder Kamerad nannte? Antwort, unmöglich. Ich fahre jetzt weiter mit einem Psalm, der auf diese Stelle bezog nimmt. Weil du es bist, der das tut, lass ich an mir alles geschehen, was meine Feinde wollen. Weil du es bist, der mich überliefert. Mein Freund und mein Vertrauter. So steht geschrieben. Eltern, die 7 Kinder haben und ein Sohn ist maximal abgeirrt. Schreckliche Wege geht er. Welchen von den 7 Kindern begleiten die liebenden Gedanken der Eltern am meisten? Keine Frage. Ich darf einmal sagen, die 6 Braven, die sind ja in Ordnung. Ne? Ja. So ist die Liebe unseres Gottes noch wunderbarer. Noch wunderbar. Die Sonne scheint wieder auf. In welchem Augenblick? Da Jesus den Essig genommen hatte, rief er: Es ist vollbracht. Neigte das Haupt und verschied, wie die Sonne am Himmel sich ihrem Untergang neigte. Und jetzt kommt der Feigling Josef von Arimathea und macht was? Geht zu Pilatus mit der Bitte, gestattest du, dass ich nicht den Leichnam, sondern den Leib Jesu vom Kreuz herunterhole? Um die 9. Stunde. Jawohl, genehmigt. Kommt Josef von Arimathea, als seine 12 Jünger ihn samt dem Johannes schmählich verlassen haben, kommt der Feigling. Wisst ihr, warum ich den Feigling genannt habe? Jetzt ist er da. In was für einer wunderbaren Tat. Stellt euch vor, den Herrn Jesus vom Kreuz den Leib herunterzuholen. Vor den Augen aller Juden und aller Kriegsmächte und der ganzen gaffenden Menge, die da war. Und bestimmt noch was? Die wunderbare Grabstätte, die ich für mich habe aushauen lassen, dieses Felsengrab, wo niemand lag, besetzt. In dieses Grab lege ich meinen Herrn, wird mein Herr gelegt. Dann kommt ein zweiter Feigling, wie heißt er? Auch aus Furcht vor den Juden. Wunderbarer Feigling wieder. Nikodemus, der kam nur bei Nacht, als wieder niemand gesehen hat. Ne? Mit dem hat ja Jesus wunderbarste theologische Probleme ja nicht gewälzt, sondern bezeugt. Ihr müsst von neuem gezeugt und geboren werden. Was kommt der jetzt? Bevor sie ihn nun in dieses wunderbare Grab legen, das dem Josef von Arimathea gehört, kommt dieser Nikodemus mit was? Mit 100 Pfund kostbarer Salbe. Was für Salbe? Myrrhe und Aloe. Das sind die beiden letzten Stücke der neunfachen wunderbaren Frucht des köstlichen Gartens im Hohen Lied, im Lied der Lieder. Ich bin in meinen Garten gekommen, habe meine Früchte gepflückt. Da werden neun aufgezählt und die zwei letzten sind Myrrhe und Aloe. Das heißt, Sanftmut und Enthaltsamkeit. War Jesus bis ans Ende sanftmütig? Ja. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer gehört zu den ihnen? Nein, ich stelle die Frage, wer gehört nicht zu den ihnen? Niemand gehört nicht zu den ihnen. Gehört auch Judas zu ihnen? Hat Judas gewusst, was er tat? Haben die Kriegskreise gewusst, was er tat? Wusste Petrus, was er tat? Wusste Pilatus, was er tat? Wussten wir, was er taten? Nein. Sie alle wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Und was durfte Jesus schon vorher beten? Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Und hier am Kreuz erst recht. Gott, der Vater, hat seiner ganzen Schöpfung schon alles nicht nur vergeben, sondern rechnet ihnen allen weder Böses noch Übertretungen zu. Steht so geschrieben? So steht geschrieben. Die Liebe, Gott ist die Liebe, rechnet Böses nicht zu. 1. Korinther 13, 2. Korinther 5, Gott war in Christo und versöhnte den Kosmos, das erschaffene Weltall mit sich selbst, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen, unser Gott und Vater. Aufgrund von Golgatha hat Gott die neue Rechtsgrundlage geschaffen. Keinen seiner Geschöpfe, er kann heißen und getan haben, wie es und was es sein mag, existiert vor Gott, unserem Gott, nichts mehr. Auf Golgatha hat Gott mit allem Bösen, mit dem Gesamtwust der Sünde des Kosmos definitiv abgerechnet. Bilanzfähig, abgeschlossen. Jeder Revisor wird nur staunen und anbeten können, wenn er den Geist hat. Und wir sind mitten da hinein versetzt, liebe Geschwister.
Das, ja. Das
Halleluja kommt nach. Wisst ihr, was das heißt, wenn ich den anpeile?
Ja, du hast dich also ausgedruckt.
Ja.
Dann weißt du, was
das heißt. Na gut, und jetzt?
Deswegen hat ja Gott gerade diese Schöpfung gemacht,
sehr gut,
dass er vorerst sich in Christo Jesu offenbart in dieser Schöpfung. Und wenn denn der eins, Jesus Christus, dem Vater alles übergibt in einer unvorstellbaren Herrlichkeit und er sich selbst unterordnet,
ja,
dass Gott sei alles in allen zum Ehre des Gottes, des Vaters, mhm, und dann sind wir ihm gleich. Halleluja!
Halleluja! Ja, klar. Liebe Geschwister, wenn wir Halleluja sagen, dann haben wir das wieder von den Hebräern abgeguckt. Und dann möchten wir sagen, bitte sagen wir nicht so schnell Halleluja. Ne? Aber, ja, Amen in Christo. Vor Grundlegung der Welt hat Jesus zum Vater Ja gesagt, einverstanden. Ich bin das Lamm, nach dem Gesetz, dem Unbarmherzigen. Stelle ich mich zur Verfügung. Und wenn das, was Gott, die Weisheit Gottes, aufgrund dieses Ja fertiggebracht hat an einer herrlichen Vollendung einer verlorenen Schöpfung, dann sagt er Amen. Und wir rufen dann alle wie noch nie Halleluja. Ja, Amen, Halleluja. So sprach das Volk Israel mehrmals bei ähnlichen wunderbaren Gelegenheiten.
Die Juden, die wissen, die das Halleluja nicht ausspricht. Die sagen nur Hallel.
Ach so, ja. Hallel, ja, ja. Ah ja, das Ja dürfen wir nicht.
Nur Hallel. Und noch eine Ergänzung. Ich habe jetzt nur diese herrlichste Passage in kurzen Worten von dem herrlichen Positiven. Aber ohne das Negative geht es nicht, denn wir reden hier in der Dualität. Und durch die Dualität kann nur die Einheit, das Einssein offenbart werden. Also liebe Geschwister, die Tiefe, dass es für einen Menschen unterdurchgeht. In jeder Beziehung.
Nochmal.
Die Tiefe,
also,
dass es bei einem Menschen ja unterdurchgeht.
Durch die Gerichte.
Ich kann
ja.
Da werden wir
einen
staunen.
Jawohl, danke schön. Danke schön. Die Sonne geht unter, nachdem sie 3 Stunden sinkend, sich neigend, wieder hat leuchten lassen, hat sehen lassen. Jesus neigt sein Haupt und gibt den Geist auf, den er vorher in die Hände seines Vaters befohlen hat. Noch einmal, und da er den Essig getrunken hatte, rief er mit lauter Stimme, es ist vollbracht, neigt sein Haupt und verscheidet. Dem Moment geht die Sonne unter. Halt. Nein, das ist bei der 9. Stunde, wo er stirbt. Inzwischen wird er von Nikodemus vom Grabe runtergeholt, mit dem kostbaren Balsam des Nikodemus, Myrrhe und Aloe, eingesalbt. Und dann geht die Sonne unter und dann wird er ins Grab des Josef von Arimathea gelegt. Und jetzt kommt das wunderbare Wort. Und der große Sabbat brach an. Als Jesus sein Haupt geneigt hatte, verschied, begraben worden ist, bei Sonnenuntergang, Ende des 14. Nisan. An dem Tage sollt ihr ein Lamm schlachten, ihr hohen Priester, ein Lamm ohne Fehl. An einem Tage, an jenem Tag. Stimmt's? Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. Eine ganze Nacht von 6 Stunden gequält wie von Hannas zu Kaiaphas und dann zu Pilatus und das mit Petrus, zuerst das mit Judas erlebt und das mit Petrus erlebt und alle 12 Jünger haben ihn verlassen. Und von allen geschmäht, bist du Gottes Sohn, steig herab vom Kreuz. Das war seine Enthaltsamkeit. Er hätte unzählige heilige Engelscharen aufbieten können. Er wäre verherrlicht worden. Nein. Da er den Essig genommen hatte, rief er es vollbracht. Dann habe ich gedacht, als ich da zum ersten Mal einigermaßen mit Bewusstsein gelesen habe, aber Herr, hilf mir. Was hat jetzt das Essigtrinken mit der vollbrachten Erlösungstat zu tun? Herr, hilf! Der hilft sofort. Wem Weisheit mangelt, was soll der tun?
Soll er um bitten?
Ja. Trauung, was er keine Weisheit hat. Der bittet und sie wird ihm gegeben. Paulus, beachte du, Timotheus, mein junger Mitarbeiter, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Gut. Ah. Was ist denn Essig? Abgestandener Wein. Für was ist denn Wein gottgewähltes Symbol, Modell? Der Wein, das ist mein Blut. Und sein Blut, das ist seine Seele, sagt das Gesetz x-mal. Aha. Wein, wunderbar. Ich bin der wahrhaftige Weinstock. Gibt es da guten Wein? Wunderbar. Das ist mein Blut. Und sein Blut, das ist seine Seele. Die hat er ausgeschüttet in den Tod. Das kommt dann morgen dran. Was jetzt, nachdem er gestorben und begraben ist, was dann geschah mit ihm? Ja, wenn Wein sein Blut und seine Seele darstellt, was ist denn Essig? Abgestandener Wein ist was? Das sind dem Tode verfallene Seelen. Gibt solche unter uns? Ja. Wir alle nach dem alten Menschen. Wes Seele sündigt, Essig, abgestandener Wein. Die muss sterben. So. Da er den Essig getrunken hatte, sich einverleibt hat, was heißt das jetzt? Dass er die gesamte Sündenmasse aller Seelen in sich aufgenommen hat. Was haben sie denn gemacht mit dem, woher hat er den Essig getrunken? Wir haben einen Schwamm genommen und in Essig, noch mit etwas vermischt, getaucht, an ein Rohr, an ein Büschel Isop, Schwamm mit Essig, ihm dargereicht, da oben am Kreuz. Was ist denn ein Schwamm? Kann ich den, lässt der sich zusammendrücken, so viel ich will? Bis er fast nichts mehr ist. Lässt er sich das gefallen? Lässt er sich auch gefallen, wenn ich den zusammengedrückt in eine Essigschale tauche und lasse ihn los, dass er sich vollsaugt mit Essig oder mit der Flüssigkeit, in der ich den Schwamm getaucht habe? Stimmt das? Aha. So ließ der Heilige Gott sich durch die Gewalt der Finsternis zusammendrücken und in die Sünde der ganzen Welt tauchen, freigelassen. Und jetzt auf diese Weise ließ sich Jesus, der von keiner Sünde wusste, sich zur Sünde der ganzen Welt machen. Und jetzt konnte das Gesetz nicht anders, als diese Gesamtsünde am Heiligen Gottes, im Heiligen Gottes konzentriert, alle Flüche des Gesetzes sich entladen lassen und von ihm alle Bezahlung aller Forderungen verlangen. Und so ist geschehen. Und so sind alle Sünden der ganzen Welt bezahlt, alle Forderungen beglichen und alle Flüche des Gesetzes völlig erschöpft durchgeführt worden. Was hat das Gesetz also noch zu melden? Rechtsgültig nichts mehr. Vor Gott existiert die ganze Sünde des Kosmos nicht mehr.
Halleluja!
Naja.
Amen. Ich möchte noch zum Halleluja ganz klar sagen. Gerade wir sind ja aufgerufen dazu, dieses Wort im vollen Bewusstsein, im Allerinnersten auszurufen. Ob nach außen oder nach innen. Ich kann das in jeder Zeit.
Sind wir verpflichtet, alle Zeit
ja.
auszuüben, oder wie?
Ja, ja.
Aha. Also, wir wollen ja in das Bild unseres wunderbaren Herrn uns verwandeln lassen.
Also das Wort, wer natürlich weiß, ja. was einer genau heißt, es hat mit Hall, El, Ja. Wir wissen auch vom Halljahr, die Stammesverwandtschaften, ich will das so kurz machen. eigentlich schlecht ins Deutsche übersetzt. Preise den Herrn, lobpreise den Herrn. Ich erhebe ihn, ich gebe ihm Recht. Er tut alles wohl und gut. Das ist aber sehr schwer zu umschreiben, richtig zu umschreiben. Wie das Amen auch. Und das sind viele Wörter, die sehr schwierig im Deutschen zu übersetzen. Das ist genau wie der Ruach HaKodesh, der ist der Heilige Geist. Es ist vage zu übersetzen. Aber wir müssen das mal so annehmen und wir nehmen es an und wir sind dem Herrn dankbar dafür. Nochmal, ein bisschen Hebräisch lernen.
Hallo. Hallo. Na ja. So. Wir schließen mit dem einfachen Wort. Jesus ist begraben. Der 14. Nisan ist vorbei. Und der große Sabbat brach an. Was haben wir denn am Anfang gelesen? Wenn das mit der Schlachtung des Lammes vollzogen ist, dann ist der nächste Tag, der 15. Nisan, was? Der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote. Und dieser erste Tag, der 15., ist ein hoher Sabbat. Auch wenn der zwischengewöhnliche Sabbat gefallen ist. Ein hoher Sabbat. Und der hohe Sabbat brach an. So, jetzt lesen wir einmal, weil wir die Schrift geistlicherweise lesen können. Was für ein Sabbat ist denn angebrochen am Ende dieses damaligen 14. Nisan nach Sonnenuntergang? Dass die ganze verlorene Schöpfung die Garantie bekommen hat von Gott, in die eigene Gottesruhe den letzten herrlichen Sabbat Gottes eingehen zu können. Es ist noch eine Ruhe dem Volke Gottes vorhanden. Steht so geschrieben. Ja, und wenn sie ihre Herzen wieder verhärtet haben, oder etliche, was geschieht dann? Dann wartet unser Gott noch 7 Zeiten und ruft wieder, aber heute, wenn ihr jetzt meine Stimme hört, verhärtet doch eure Herzen nicht mehr. So. Etliche werden hören und eingehen und etliche nochmal verhärten. Und was macht Gott dann? Wann hört denn die Güte Gottes auf? Wann hört die Liebe Gottes auf? Wann hört die Gnade Gottes auf? Wann hört der Glaube Gottes auf und die Hoffnung Gottes? Wie viel glaubt denn die Liebe? Wie viel glaubt die Liebe?
Alles.
Und wie viel hofft die Liebe? Auch alles. Und dann steht geschrieben, alles, was die Liebe hofft, lässt nicht zuschanden werden. Nichts zu machen. Sage ich mal, Halleluja, Amen. Für uns und die Gemeinde Jesu ist von jenem Augenblick an der große Sabbat angebrochen. Und wir sind mit Christus nach dem alten Menschen, mein alter Abdurmul, mitgekreuzigt worden, ist mit Christus gestorben, wurde von Gott mit Christus begraben, existiert. Denn das, was ihr davon seht, existiert vor Gott gar nicht mehr. Kennt ihr mich noch nach dem Fleisch? Schade. Paulus kann sagen, selbst wenn wir Christus nach dem Fleisch gekannt haben, hinfort kennen wir ihn nicht mehr also. Es ist alles von Gott abgerechnet. Das geht wie weit? Das war neuerdings für mich der schärfste Ausspruch Gottes, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wenn Paulus bezeugt, ich bin dem Kosmos, dem jetzigen Weltall gegenüber, bin ich gekreuzigt. Ich, Paulus. Und das Weltall ist für mich auch gekreuzigt. Alles, was im gegenwärtigen Weltall noch ist und existiert und wunderbar und wie es wie heilig, gerecht und gut ist, existiert für mich nicht mehr. um Christum zu gewinnen. Ich bin, jetzt übersetzt, der Welt gekreuzigt. Da denken wir an die bösen Nachbarn. Nicht? Und die sind für mich gekreuzigt. Nein. Die ganze Schöpfung ist in Christo gekreuzigt, weggetan worden. Eine neue Schöpfung, aus Gott gezeugt und aus Gott geboren. Da drin, samenmäßig ein ganz neuer Mensch, der wie Jesus Christus nicht von dieser Schöpfung ist, der nicht von dieser Welt ist, nicht von diesem Kosmos ist. Ganz wunderbar neu. Halleluja. Amen. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Dann durften wir heute Abend einmal den Herrn Jesus begleiten, die ganze Nacht, den ganzen Tag, während des 14. Nisan. Sonne und Mond, alles genau bestimmend. Wunderbar.
Weiteres Band leer.